Herzlich willkommen zu unserem Podcast Das Wohltemperierte Digital. Mit diesem Podcast laden wir euch ein, an unserem ungeschnittenen Gedankenaustausch teilzunehmen. Wir, das sind Christoph Haug und Markus Hottenroth, sowie Gäste, die wir immer gern dabei haben. Als Wohltemperiertes Digital bezeichnen wir pragmatische Ideen, die sich vordergründig nicht nur auf die Technik beziehen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Hallo Christoph, ich möchte dich heute herzlich begrüßen zu einem Podcast, auf den ich mich ja in den ersten 4 Testepisoden schon wahnsinnig gefreut habe. Und es geht heute um, wenn du eine Sache im Unternehmen digitalisieren dürftest, welche wäre das und warum?
Guten Morgen, Markus. Ja, sehr spannend. Nur eine Sache.
Das ist für mich besonders schwer nachzuvollziehen, nachdem ich nicht wüsste, welche Sache ich weglassen würde. Also bei mir ist relativ viel schon digitalisiert, aber ich habe bei uns in den Shownotes, in den Fazit steht, das ist offen. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, wie wir uns durch dieses Thema nähern, weil wir da ja von vornherein einfach nicht klar sagen können, was wäre das. Und wir uns dazu auch noch, glaube ich, nie ausgetauscht haben, was wir priorisieren würden bei einer Digitalisierung. Und ja, da freue ich mich jetzt mal, wie wir da vorwärts kommen.
Machen wir es so, wie mein Lehrer, mein Chemielehrer, das mir früher beigebracht hat. Das Prinzip der Chemie, das Ausschlussprinzip. Man macht ja in der Chemie, kennst du vielleicht, viele Experimente, um rauszufinden, was ist eigentlich die Substanz, die man da vor sich hat. Und das macht man anscheinend stark durch Ausschluss. Wenn man sagt, nee, das ist es nicht, das ist es nicht, das ist es nicht. Und er sagt immer, unsere stärkste Waffe ist das Ausschlussprinzip.
Okay, das ist schon mal eine super Vorangehensweise. Ich hatte mir als erstes notiert, dass wir überhaupt erstmal überlegen sollten, was ist eine Sache? Eine Sache kann ja sein, dass du sagst, nee, es darf nur ein Prozess sein oder nur ein Themengebiet. Das wäre jetzt ja auch schon so ein bisschen nach dem Ausschlussprinzip, denn erstmal zu überlegen, wie groß darf die Zielgröße überhaupt sein? Bei mir hier in den Notizen steht halt einfach, ist ein Prozess zum Beispiel eine Sache oder sind digitalisierte Prozesse insgesamt eine Sache?
Ja, gucken, dass wir nicht akademisch werden. Ne? Eine Sache, ist Podcast eine Sache? Wenn wir gucken, dass wir dazu ja kommunizieren müssen über Web, weil wir ja nicht am gleichen Ort sitzen, dann gehören ja da schon wieder ganz viele Bestandteile dazu. Ne? Das stimmt.
Also ich denke, wir bleiben dann bei dieser nicht akademischen Form eine Sache, zum Beispiel ein Podcast, der besteht zwar aus ganz vielen Teilen, aber es ist auch nur eine Sache.
So ein Thema, ein Nutzen praktisch.
Genau.
Okay.
Und jetzt nach dem Ausschlussprinzip, das ist eine gute Frage, guter Anstieg.
Da müssen wir schon fast priorisieren, also Buchhaltung.
Ja. Ja.
Dein Gesichtsausdruck, den sieht jetzt keiner, aber der spricht Bände.
Ja, die Buchhaltung wäre so ziemlich das Erste, was ich abgeben würde, weil das tatsächlich nicht mein Steckenpferd ist. Mein Steuerberater nickt jetzt ganz heftig mit dem Kopf. Aber es muss nicht digitalisiert sein, finde ich. Ich bin sehr froh, dass ich dort persönliche Ansprechpartner habe, wo ich meine Belege und meine ganzen Informationen abgeben kann. Das ist vielleicht abgegeben, aber es ist nicht zwingend digitalisiert. Also das wäre nicht das, was ich als Erstes digitalisieren würde.
Was würdest du denn dann als Erstes digital?
Oh Gott, dann wäre der Podcast ja heute ein 5-Minuten-Podcast.
Müssen wir uns ja einigen.
Ja, genau. Ich habe verschiedene Auswahlkriterien mir vorher überlegt. Also man könnte ja zum Beispiel nach dem größten Nutzen gehen, für mich als Person. Und da muss ich ganz klar sagen, sind für mich Kommunikation, klar, das ist ein Teil meines Geschäftes, ist Kommunikation zu automatisieren der größte Nutzen, weil man damit das Entscheidende für mich hinbekommt, nämlich ich muss nicht jeden Tag etwas produzieren und dann veröffentlichen, sondern ich kann mal einen Tag 5 Episoden aufnehmen und dann 5 Tage lang etwas automatisiert kommunizieren und die ganzen Kanäle bespielen. Das wäre also für mich in meinem Business jetzt der größte Nutzen, den ich digitalisiert habe, und vielleicht wäre das auch der erste Teil, einfach um entspannter arbeiten zu können.
Gut, in Zeiten von Corona ist auf jeden Fall die digitale Kommunikation, der digitale Kommunikationsweg mit den Videoübertragungsmöglichkeiten, die wir so haben, schon sehr, sehr wichtig. Ne? Das hat vielen die Möglichkeit gegeben, überhaupt weiterzuarbeiten, mir auch. Also das hat auf jeden Fall einen hohen praktischen Nutzen, würde ich auch sagen. Wobei genau. Der Nutzen keine Einsparung ist, in dem, na doch, vielleicht schon, ne? Auch eine Einsparung, weil ich nicht fahren muss. Gut, ich kann telefonieren, wenn ich mich sehe, wenn ich Dokumente teilen kann und so weiter, ist das allerdings ja schon fast so, als würde ich in einem Raum nebeneinander sitzen und kann auf dem gleichen Bildschirm gucken. Das ist natürlich schon ein sehr hoher Nutzen. Kein sehr neuer, gerade digital, also kein sehr neues Thema der Digitalisierung, allerdings gerade jetzt ein sehr, sehr wichtiges.
Genau, und das ist auch, gerade wenn man als Solopreneur unterwegs ist, auch eine Riesenchance, hier wahnsinnig mehr zu erreichen. Das ist immer das, was auch viele beschreiben. Ich habe jetzt gestern von der Allianz, vom CEO, ein Statement gesehen, der hat gesagt, ich arbeite viel produktiver, seitdem ich nicht mehr jeden Tag umherfliege. Das ist, glaube ich, auch dieser Nutzen, dass du durch diese Kommunikation dich mehr auf Dinge konzentrieren kannst. Du musst nicht immer erst den langen Weg, auf dem du natürlich auch arbeiten kannst, aber es ist natürlich sehr relativ, musst nicht diesen langen Weg in Kauf nehmen. Und für mich ganz persönlich ist es einfach dieses, ich muss nicht immer dann, wenn ich zu sehen bin, auch tatsächlich arbeiten. Und ich arbeite sehr viel in Arbeitspaketen bei mir. Das soll aber nicht zwingend nach außen die Sichtweise sein, weil dann würdest du quasi an einem Freitag, ein ganz schlechter Tag, um was zu posten, feststellen, jetzt hat er mal wieder 10 Videos gemacht und die gehen am Freitag raus. Durch die Automatisierung kann ich das halt sehr viel besser steuern. Und das ist für mich ein Riesennutzen im Unternehmen.
Das Liefern, die Lieferung.
Genau.
Die Auslieferung.
Eher kontinuierliche Liefern, das immer mal wieder präsent sein, statt an einem Tag, an dem sowieso keiner guckt, mega präsent zu sein und dann die ganze Woche wieder nicht mehr.
Das ist, denke ich, für alle Unternehmen, die digital etwas bereitstellen, sicherlich eine große Erleichterung. Und das gibt es gerade im Content-Management-Bereich ja sehr viel, dass in den Content-Prozessen Content produziert wird, bereitgestellt wird, allerdings dann erst vom Tool zu bestimmten Zeitpunkten oder vielleicht sogar an bestimmten Merkmalen gesteuert, Nutzerverhalten gesteuert oder was ähnliches, wenn es personalisiert ist, ausgespielt wird. Das bringt dann schon einen sehr großen Nutzen, weil man mit dieser Flexibilität ja ständig Leute vor dem Bildschirm sitzen haben müsste, die sich darum kümmern. Und wahrscheinlich kriegen sie es in der Komplexität auch gar nicht mehr so hin, weil sie es ja gar nicht beobachten können live, was da eigentlich alles passiert. Also in dem Bereich sicherlich, beim Content-Manage-Bereich ist sowas ein sehr mächtiges Tool.
Und etwas, was mir persönlich halt am ehesten hilft.
Ja.
Die zweite Zielgröße, die ich mir überlegt hatte, ist halt, dass du es aus finanzieller Sicht auftreibst und sagst, okay, wo habe ich den, wenn ich das digitalisieren kann, den finanziell größten Nutzen? Also finanziell den größten Vorteil, sage ich mal.
Also entweder durch Einsparung, oder? Zum Beispiel. Genau. Oder indem ich neues Geschäft kreiere. Wir haben auch schon viel drüber gesprochen.
Das sind jetzt natürlich schon wieder zwei eigentliche Themenblöcke, ne, wenn du es genau nimmst. Das Einsparen, wenn du an ein Projekt denkst, an dem wir zusammenarbeiten, wenn quasi Reisekosten du massiv sparen kannst und ohne massiven Traktionsverlust, ist das ein riesen Einsparpotenzial. Wenn du es schaffst, digitale Produkte an dein normales Produktgeschäft ranzubringen, ist natürlich auch ein Riesenvorteil. Das kommt jetzt wahrscheinlich sogar sehr stark auf die Unternehmensform an, die du hast. Was da im Fokus liegt.
Stimmt, ja. Ich meine, was jeder machen muss, wenn er kaufmännisch unterwegs ist, ist natürlich wirklich diese ganzen administrativen Tätigkeiten. Hatten wir mit der Rechnungslegung schon so ein bisschen angesprochen. Ich muss ja sehr viel eigentlich auch dokumentieren. Ich muss sehr viel Prozesse, wenn ich jetzt auch Dinge einkaufe, tun. Ich muss Angebote erstellen, verschicken und so weiter. Also diese Rahmenbedingungen hat ja eigentlich jedes Unternehmen. Und da sind wir stark im Bereich der Optimierung. Und das kostet auch viel Ressourcen, viel Zeit, diese Sachen zu tun. Also da bringt Digitalisierung schon einiges. Bloß da ist die Frage, was ist die eine Sache? Ist es die Angebotserstellung? Ist es die Rechnungsstellung? Ist es das Mahnwesen? Sicherlich ein größerer Teil. Ne? Also wenn du sagst, ich stelle eine Rechnung und dann hinten raus gibt es ja auch so Firmen, die machen nichts anderes, als entweder was in Kasse zu nehmen oder zu fakturieren. Die nehmen dir diesen gesamten Prozess ab. Ne? Also du sagst eigentlich nur, was du, vielleicht machst du noch die Rechnung, übergibst es und alles andere läuft dort.
Also ich glaube, die eine Sache wäre dann, dass du eine Infrastruktur schaffst, auf der du all deine internen Prozesse wunderbar abbilden kannst. Das ist auch, glaube ich, das, wo ich jetzt als Angestellter die letzten Jahre unterwegs war, wo du sehr, sehr große finanzielle Einsparungen hast. Zum einen durch einfach, weil keine Assistentin, Assistent den ganzen Tag nur irgendwelche Papiere von rechts nach links schiebst, weil das einfach mehr oder weniger von alleine passiert. Und weil du halt Schnittstellen benutzen kannst, die einfach günstiger zu handhaben sind. So wie du es gerade jetzt sagst, du hast eine interne Rechnung freigegeben, dann übergibst du die Rechnungsdaten an einen Rechnungsdienstleister und bist eigentlich fein raus, weil du kriegst dann am Ende einfach deine Überweisung und dann war's das. Mhm. Das sind halt riesengroße Möglichkeiten. Wir hatten auch mal so eine Academy zum Beispiel, wo es darum ging, statt dem Standard Großbetragsgeschäft viele Kleinbeträge einzutreiben. Und wenn dann die Prozesse nicht darauf ausgerichtet sind, dann fallen so teure Prozesskosten an, dass es am Ende nicht mal mehr tragfähig ist. Und wenn du das automatisierst und digital abbildest, dann kannst du da ganz normales Geschäft mitmachen, ohne die ganzen Nachteile im Unternehmen zu haben. Also ich glaube, diese Prozesstransformationsschicht wäre dann diese eine Sache, die sicherlich einen riesengroßen finanziellen Vorteil bietet. Mhm.
Damit wir uns auf das konzentrieren können, was eigentlich unsere Leistung und unser Wertversprechen ist beim Kunden oder genau. Beim Mitarbeiter vielleicht auch. Ich meine, auch das ist etwas Wichtiges, dass wir Zeit haben für die Mitarbeiter und so weiter oder neue Ideen zu entwickeln. Und dafür brauche ich dann vielleicht jetzt noch nicht so die Digitalisierung. Aber dieses Backbone, ja, dieses, wie soll man sagen, diese Grundlage, dieses Fundament, wenn wir uns davon stärker freischaufeln könnten, das wäre dann auf jeden Fall für mich eine Einsparung, wo ich sage, ja, wenn da jemand eine Lösung hat, die durchgängig ist, die mir diesen Prozess abnimmt, dann würde ich das sicherlich sehr hoch einstufen, ne? Wenn wir sagen, wir haben nur eine Sache, die wir machen dürfen.
Und ich glaube, diese Prozessautomatisierung, um jetzt mal nicht in diesem Konzerndeutsch zu bleiben, ich hatte neulich einen Sanitärhandwerker hier zu Hause. Mhm. Und da ist es tatsächlich so, du schreibst deine Anfrage per online, dann wird die an einen, Monteur weitergeleitet, digital. Der guckt dann auf sein Tablet, macht eine Terminvereinbarung mit dir, weil er seine Termine hat, alle sieht, die er zu tun hat, kommt vorbei. Und am Ende unterschreibst du auf seinem Tablet und dann wird daraus direkt, du siehst die Rechnungsdetails und er sagt einfach unterschreiben. Durch das Unterschreiben wird die Rechnung generiert. Der Prozess ist halt automatisiert und du hast nicht hintenrum drei Leute, die sich dann wieder darum kümmern müssen. Ja, habe ich neulich auch selber erlebt, wurden 3 Stunden abgerechnet. Dann sagst du, ja, da war ja nur 1 Stunde da. Ach hoppala, dann haben wir das irgendwie, Übertragungsfehler vom Formular, das war nicht eindeutig. 3 und 1 sieht ja auch ähnlich aus. Und so hast du halt einfach einen riesen Benefit, viel weniger Papierkram, viel feinfühliger und der Mitarbeiter, der vor Ort ist, kann einfach sagen, hier schau, das ist die Rechnung, das wird sie, wenn du unterschreibst, geht die Rechnung dir per E-Mail zu und du brauchst quasi letztendlich im Backbone nur noch jemanden, der die freundliche Kommunikation übernimmt und nicht diesen lästigen 1000 Dateien irgendwie erzeugen und dann verschicken und hinterher gucken, ob alles angekommen ist. Also auch das ist jetzt nicht zwingend etwas, was nur in großen Konzernen funktioniert. War ich sehr überrascht übrigens.
Das ist cool, ja, das würde mich wirklich interessieren. Vielleicht findest du ja mal raus, was der da an Tool verwendet.
Das kann ich fragen, die sitzen hier direkt nebenan.
Ja, frag doch mal, das ist spannend. Ich hatte jetzt an die Parallele denken müssen, wenn ich ein Auto miete und es wieder abgebe, wo das ja auch inzwischen, weiß nicht, wann hast du das letzte Mal die Gelegenheiten gehabt, was zu mieten?
Ja, das ist jetzt natürlich dann Corona nicht so oft gewesen, aber... Ich habe mich schon öfter gefragt, warum bei ein und demselben Autovermieter du entweder ein normales Auto mietest, dann ist es ein relativ langer Papierweg, oder du einfach eines dieser vielen Mobilitätsangebote nutzt beim selben Dachverband und du gehst einfach hin, tippst eine App ein, den hätte ich gern, dann steigst du ein, fährst deine Runde, steigst wieder aus und bist fertig, kriegst deine Rechnung per E-Mail.
Wobei das, muss ich sagen, jetzt auch bei den Autovermietungen oder dem Fällen, wo ich das jetzt in letzter Zeit hatte, dass ich mal ein Auto anmieten musste, da war es schon auch sehr stark digitalisiert, bloß eben immer noch mit persönlichem Kontakt. Also am Anfang gehst du dahin, dann tippen die ganz viel in ihren Rechner eingefühlt. Du unterschreibst allerdings oder ich auf diesem Pad nur noch. Und dann kriegst du den Schlüssel, das war es eigentlich und vielleicht noch einen Ausdruck. Und am Ende gibst du das Auto wieder in der Tiefgarage ab. Und unterschreibst vielleicht auch nochmal auf dem Pad irgendwie die Abnahme und das war es so. Also das fand ich schon auch gut durchgestylt, zumindest an meiner Schnittstelle, was dann im Hintergrund vielleicht noch an manuellen Prozessen läuft, weiß ich nicht. Das ist natürlich nicht sichtbar. Manchmal, wenn man dann so Sonderfälle hat und irgendwie haben sie einen Fehler gemacht, hat man das Gefühl, das dauert alles ewig, um das wieder zu korrigieren. Was vielleicht auch so ein Thema des Nutzens ist, ne? Ich glaube, dass das Konzentrieren auf die wesentlichen Use Cases ganz wichtig ist und dass man nicht versucht dann, wenn man sagt, nur eine Sache, ne, dann alle möglichen Ausnahmefälle schon mit abzubilden, weil das vermutlich auch nicht funktioniert. Da braucht man dann eher wieder die Flexibilität, in das System eingreifen zu können, um sich die Sachen rauszuziehen oder manuell mal eine Änderung zu machen oder so. Genau, also glaub, das Entschuldigung, das war so das Thema Optimierung, ne?
Genau.
Also Einsparung, Optimierung. Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Nee, ich hätte jetzt höchstens die Anekdote ausgegraben. Ich habe vor, das ist bestimmt 4 oder 5 Jahre her, beim Autovermieter mein Auto angemietet. Das ist dann direkt auf den ersten paar Kilometern kaputt gegangen. Dann haben wir es umgetauscht. Das sowas ist bei denen im System so nicht vorgesehen gewesen. Am Ende habe ich die Rechnung für 2 gemietete Autos bekommen. War sehr spannend, das dann wieder loszukriegen, weil das tatsächlich einfach bei denen entweder nie vorkommt oder halt einfach in den Prozessen nicht abbildbar war. Ein sehr länglicher, 6 Monate andauernder Prozess gewesen, dann hinterher klarzumachen, dass man nur mit einem Auto fahren kann und auch nur eins hatte.
Das erinnert mich an meine ersten Erfahrungen mit Telefonanschlüssen in Deutschland, wo ich den Namen der Firma jetzt nicht sage, weil den sowieso jeder kennt, wo ich häufiger mal den Fall hatte, dass ich mehrere Verträge auf einmal bekam, obwohl ich nur einmal in dem Laden war oder nur einmal Kontakt hatte und trotzdem irgendwie muss in deren System mehrfach was angelegt worden sein und dann hat man auf einmal 2 Verträge, die sehr ähnlich sind oder genau gleich sind und dann kriegt man einen wieder los. Das ist gar nicht so einfach.
Ja. Ohne, dass man dann plötzlich beide verloren hätte. Das ist ja auch nochmal, das ist mir schon mal passiert.
Echt, ja.
Du willst einen Vertrag wieder loswerden und am Ende stehst du ohne jeden Vertrag da. Mhm. Weil sie das irgendwie nicht hingekriegt haben.
Gut, Einsparung. Neulich haben wir, glaube ich, irgendwann mal so geredet, Einsparung, so das Thema der 90er, Automatisierung. Trotzdem Potenzial, wenn man jetzt sagen, wenn wir nur eine Sache machen dürfen. Also wie gesagt, für mich wäre das schon relativ wichtig, weil ich einfach einen riesen Zeitgewinn habe und den Zeitgewinn, damit denke ich, kann ich dann wieder mehr Dinge tun, die mir Spaß machen, weswegen ich das Geschäft eigentlich betreibe. Also zum Beispiel den Kunden beraten oder so.
Genau. Ich glaube auch, wenn du diese eine Sache, Prozessautomatisierung, nimmst, dann kannst du das, was wir als erstes gesagt haben, mit dem größten Nutzen. Also Kommunikation ist ja auch letzten Endes nur ein Prozess, den du automatisierst. Du kannst damit halt einfach du hast ein sehr, sehr universelles Werkzeug, mit dem du extrem viel erreichen kannst im Unternehmen. Mhm. Klar, auf Einsparung, aber ich ziehe jetzt gar nicht mal so sehr auf die finanzielle Einsparung, weil meine Erfahrung der letzten 10 Jahre ist, dass du die finanzielle Einsparung durch Automatisierung von Prozessen im Vorfeld immer ganz, ganz schlecht kommuniziert bekommst und im Nachhinein es auch keiner so richtig nachmisst, weil der eigentliche Nutzen ist, die Prozesse laufen sauberer, sie laufen einfacher, die Leute müssen sich nicht mit sinnlosen Routinearbeiten belästigt fühlen. Das sind so meistens die Treiber von diesen Projekten gewesen, bei mir zumindest. Und Einsparung ergibt sich dann letztendlich indirekt sowieso. Wenn wir an die Umkehrseite denken, also es kommt jetzt sicherlich auch ganz, ganz stark aufs Unternehmen an, wenn du sagst, okay, wir machen unser Produkt und digitalisieren einen Teil unseres Produktes, einen Teil unserer Dienstleistung komplett, durch zum Beispiel Mehrwertdienste. Du bist ein Traktorhersteller und statt nur den Traktor auszuliefern, hast du halt vielleicht einen Mobilitätsdienst dabei. Ich weiß gar nicht, welcher Traktorhersteller das ist, wo du dann quasi anrufst und dann können die sich remote aufschalten und sagen, ja, der Filter vorne rechts ist voll, du stehst wahrscheinlich gerade auf dem Feld und einfach mal ausbauen, leerklopfen und dann wieder einbauen, dann müsste es wieder gehen. Also ich weiß nicht, welcher Hersteller das von Traktoren war, wo ich mir gedacht habe, ja cool, das ist natürlich ein digitaler Dienst an so einem Produkt dran.
Ja. Also Services digitalisieren und vielleicht neue Services schaffen. Das finde ich auch sehr attraktiv, weil das, sag mal, das Thema Buchhaltung automatisieren, gut, das nimmt mir viel an Last, Ärger, erhöht vielleicht da die Qualität und so weiter, muss ich mich nicht so drum kümmern. Andererseits könnte ich auch sagen, na gut, ich stelle 3 Leute ein, die sehr fit sind, sehr genau sind und sich da gegenseitig kontrollieren und dann klappt das vielleicht auch. Wo ich dann allerdings skalieren könnte, jetzt in den Servicebereich mit der Digitalisierung, das kann ich so manuell ja gar nicht erreichen. Und das ist wieder auch cool. Also da würde ich sagen, naja, ist mir vielleicht sogar noch wichtiger als diese Einsparung, die ich sonst erzielen könnte über die eine Sache der Digitalisierung.
Und ganz wichtig, du bist halt beim Kunden und hast einen Mehrwert dargestellt. Der Kunde interessiert sich nicht für deine effiziente Buchhaltung und deine Gewinnmaximierung dadurch, sondern der interessiert sich ja für seinen entsprechenden Vorteil. Und du kannst halt damit auf dem Markt ganz anders dich darstellen. Also auch da zählen ja die ganzen internen Effekte, sind nett für die Zahlen, aber für die Darstellung nach außen interessiert halt einfach nur, was kannst du nach außen innovativ anbieten.
Wobei wir bei einem anderen Thema noch werden, einer anderen Sache, die man digitalisieren kann, natürlich das ganze Marketing, Online-Marketing etc. Da bin ich dann jetzt gar nicht mehr beim Service. Also je nach Geschäft ist das vielleicht auch der Riesenmehrwert, dass ich überhaupt bekannt bin, sichtbar bin bei meinen relevanten Zielgruppen.
Das, was wir jetzt, glaube ich, feststellen, egal durch welches Kriterium wir uns durchhangeln, ist, dass es extrem stark von dem eigentlichen Geschäft abhängt. Also von der Branche, in der du tätig bist, mit Sicherheit, von der Unternehmensgröße, von der Art deiner Dienstleistung oder Produktaufstellung, sind, glaube ich, dann unterschiedliche Sachen recht wichtig.
Mhm. Genau, je nachdem, wo du der Schwerpunkt legst. Ich sehe das genauso.
So, wenn ich jetzt an mich denke, nach außen hin digitalisieren, gut, jetzt ist vielleicht Unifox, darf ich gar nicht hernehmen, weil wir einfach nur nach außen und nach innen möglichst alles digital abbilden. Aber wenn ich nur eine Sache davon behalten dürfte, so rum, nach deinem Ausschlussprinzip, ich dürfte nur eine Sache davon behalten, dann ist es bei mir ganz klar natürlich nur der nach außen aufgetretene Dienst, weil das ist letztendlich ein digitales Produkt und wenn ich das abgebe, kann ich direkt Unifox zu machen. Die Buchhaltung, wie gesagt, habe ich eh nicht automatisiert, nur digital ein bisschen abgebildet. Dann wäre es bei mir tatsächlich im Moment, wenn wir auf diese Weise vorgehen, zu sagen, ja, das muss das digitale Produkt sein. Also die digitale Perspektive zum Kunden, um das ein bisschen verallgemeinern zu können.
Ja, das ist für mich nachvollziehbar und ich finde das auch sehr wichtig. Also die ist wichtig. Also genau, die Kundennutzensicht ist wichtig. Wenn der Kunde durch den digitalen Service, den wir machen können, weil wir die eine Sache digitalisieren und das kann eben sein, dass wir uns intensiver um ihn kümmern können, dass wir ihm Dinge abnehmen wieder, dass wir ihm eine zusätzliche Verkaufschance bieten oder was auch immer. Das kreiert ja letztendlich den Zweck unseres Unternehmens, dass wir einen Nutzen schaffen, wodurch wir einen Mehrwert haben, wodurch wir natürlich auch Geld verdienen, das ist ja klar.
Genau, und wenn du dann das Geld verdient hast, kannst du dich dann, wenn irgendwann sind ja vielleicht auch mehr als eine Sache erlaubt, kannst du dich dann immer noch um die internen Sachen kümmern. Oder man könnte ja auch sagen Lean vorgehen, wie es immer so schön heißt. Das heißt, du baust erstmal die digitale Perspektive für den Kunden auf, damit er weiß, warum er dich als Dienstleister nehmen soll. Und dann kannst du nach und nach intern auch anfangen, die Prozesse aufzustocken. Also insofern, aus der Sicht wäre ganz klar nicht nur der finanzielle Vorteil, sondern einfach auch die Kundennutzenperspektive, die entscheidende Auswahlhilfe beim, was digitalisiere ich zuerst, das Produkt oder die Dienstleistung, die ich habe.
Um zurückzukommen zu dem Handwerker, von dem du vorhin erzählt hast, der die Terminfindung zum Beispiel darüber macht und dann direkt die Schnittstelle hat. Ich glaube, das ist für den auch ein Riesennutzen, den er da kreiert. Und ganz witzig, eigentlich ist das ja eine Kopplung von Einsparung, weil er muss diesen Terminplan nicht mehr manuell führen, nachhalten, sondern er kann es über das Tool tun. Und gleichzeitig hat er an der Kundenschnittstelle einen größeren Komfort geschaffen. Das ist eigentlich sehr smart, also in zwei Richtungen.
Wobei wir dann schon fast wieder im Handwerkerfall war es jetzt reine Prozessautomatisierung, also natürlich bis zum Kunden hin, das ist ja die große Kunst dann am Ende, dass man es nicht nur für interne Optimierung nimmt, sondern tatsächlich auch ein deutlich besseres Kundenerlebnis schafft. Das ist dann Win-Win. Also da hat er nach außen etwas geschaffen, was er innen genauso gut nutzen kann.
Ja.
Cool. Aber ich habe noch eine andere Perspektive. Mhm. Wenn du etwas digitalisieren kannst in deinem Unternehmen, du hast ja mehrere Mitarbeiter, dann was ist am besten für die Mitarbeiter? Und damit meine ich gar nicht mal so, weil du immer so freundlich zu deinen Mitarbeitern bist, sondern einfach, womit fühlen sich die Mitarbeiter am meisten wohl? Ich übertreibe jetzt mal, da kommt ein Mitarbeiter, der findet an seinem Schreibtisch einen Stift und einen Block und ein altes Telefon und ein Telefonbuch natürlich, falls das jemand kennt, das ist so mit Telefonnummern drin, ein Buch. Oder er kommt halt an einen Arbeitsplatz, der schon sehr stark digitalisiert ist, wo er halt den Komfort, den er privat vielleicht auch schon kennt, durch Kommunikationsmittel wiederfindet, dann wäre das auch eine Möglichkeit zu überlegen, womit kann ich dem den Mitarbeitern am meisten helfen. Klar, Prozessautomatisierung, da sind wir jetzt wieder bei demselben Thema, weil dadurch wird das Arbeiten für ihn interessanter. Aber die Perspektive, was wäre etwas, was du bei dir, Christoph, digitalisierst, was dem Mitarbeiter am ehesten zugutekommt?
Jetzt bin ich sehr, sehr dankbar für meine Mitarbeiter, weil die nämlich alle sehr kundenorientiert sind und sehr darauf bedacht sind, alles so sich einzurichten, dass sie das auch optimal schaffen, für den Kunden zu arbeiten und die Leistung zu erbringen und was Nützliches zu machen und dem Kunden nochmal ein Feedback zu geben, was man vielleicht nochmal besser tun könnte. Und so. Also da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich diese Kollegen um mich habe. Wenn ich Sie jetzt fragen würde heute, was ich digitalisieren müsste, welche eine Sache, damit Sie das noch besser machen können, dann würde ich vermuten, dann käme zum Beispiel das Thema Zeiterfassung. Und zwar so in der Form, dass Sie eigentlich das gar nicht mehr manuell machen müssen, sondern im Prinzip füllt sich die Zeiterfassung von selber und bucht auch selber alles, ob es jetzt interne Aufwände sind, externe Aufwände, Reisekosten und so weiter, macht das alles automatisch. Ich glaube, wenn ich das könnte, wenn es da ein Tool gäbe, was das alles so abbildet, dann würden Sie das sofort nehmen. Warum? Weil sich das einfach als zusätzliche Aufgabe von der eigentlichen Arbeit und dem eigentlichen Ding, die Ihnen Spaß machen, abhält. Kann ich total verstehen.
Ja.
Also ne, da ist ja jeder so ein bisschen bei dem, was er tun muss an Administrativen. Die Kollegen müssen sich jetzt nicht um die Rechnungsstellung kümmern, die müssen sich nicht um die Angebote, Rechnungsstellung und Buchhaltung und Reiseabrechnung und so. Das müssen sie alle im Detail nicht machen. Das macht die Firma natürlich als Dienstleistung, wenn man so will. Und deren größter Schmerz an der Schnittstelle ist natürlich dann, die entsprechenden Informationen bereitzustellen, damit das dann funktioniert oder auch das Projektcontrolling funktionieren kann und so weiter. Haben wir ein paar rechtliche Probleme, weil im Prinzip, wenn man sagen würde, das macht man komplett automatisiert, müsste man ja jemanden oder eine Einrichtung, ein Tool oder sowas schaffen, was zu einem hohen Grade beobachtet, was jemand gerade macht und an was er denn gerade konkret arbeitet und so.
Und Mitarbeiterüberwachung.
Ja, natürlich. Also dann, du kannst es im gleichen Zuge dazu verwenden, ne? Also würde zumindest gehen, wenn du die Daten einmal hättest. Das darfst du natürlich nicht, möchte ich auch nicht, weil das muss eigentlich, finde ich, nur jemand machen, der Misstrauen hat, weil er glaubt, dass seine Leute nicht richtig arbeiten oder sich keine Mühe geben oder irgendwas. So, wenn du deine Ergebnisse von der Firma, die ja durch deine Mitarbeiter kreiert werden, im Wesentlichen allerdings an den Ergebnissen und an der Ergebnisqualität festmachst, dann finde ich nicht, dass man jeden Schritt wissen müsste. Da wir trotzdem ja als Dienstleister häufig auch Sachen eben, also Zeiten vor allem in Rechnung stellen, brauchen wir allerdings eine gewisse Granularität des Trackings. So, genau. Also das wäre sicherlich ein Thema für die Kollegen. Und andererseits, wenn ich Sie fragen würde, okay, was ist euch dann wieder wichtiger, diesen Pain euch zu nehmen? Oder wir bauen für den Kunden eine ganz tolle KI-Lösung, mit der er irgendwie keine Ahnung, seinen Content clustern kann und besser rausfinden kann, was er eigentlich dem Kunden ausspielen muss und die Personalisierung verbessern oder eine vollautomatisierte Cloud-Lösung, wo man mit einem Klick einen neuen Marktplatz hat, den er dann nur noch ein bisschen farblich anpassen muss, dann wären die wahrscheinlich eher dabei zu sagen, nee, das ist viel cooler, mir ist die Zeiterfassung, mache ich, das geht schon. Also ich glaube, die ticken da ähnlich.
Das mit der Zeiterfassung kann ich übrigens komplett nachvollziehen. Ich habe mal eine Lösung gesehen, da hast du wie so eine Art Würfel auf dem Schreibtisch liegen. Der hat dann halt seine 6 Seiten. Eine Seite ist die Pause oder die Leerzeit quasi. Und wenn der Würfel nicht irgendwie auf diesem Pad liegt, dann ist er halt, bist du halt nicht im Büro. Du legst ihn auf so ein Pad und dann kannst du 5 Seiten quasi mit irgendwelchen Kunden belegen. Du kannst ihn immer so hindrehen, dann zählt automatisch im Hintergrund, welche Seite wie lange oben war. Ach. Und hat dann so eine Schnittstelle, wo du das halt auswerten kannst. Das fand ich ganz lustig, wobei ich bei solchen Lösungen immer 5 Kunden, ja, okay, dann wird es schon eng, dann brauche ich 2 oder 3 Würfel von den Dingern.
Kannst du Würfel spielen. Ein paar interne Themen noch, die man vielleicht auseinanderziehen möchte, an Akquise, Mitarbeitergespräche, keine Ahnung, Abrechnung, irgendwas. Und dann hast du schon direkt wahrscheinlich, bräuchtest du schon einen 20-seitigen Würfel. Das gibt es ja von so Spielen wie DSA oder so Rollenspiele, gibt es ja so Würfel, bloß dann merkt ihr mal dann noch die Nummer, ne?
So. Ja, das ist, genau, das ist das. Und das andere ist, du brauchst den Würfel ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich arbeite halt an sehr vielen Orten dann muss ich den Würfel immer mitnehmen. Also es ist keine wirkliche Ersparnis am Ende. Da habe ich eine App auf dem Handy lieber.
Genau, und da gibt es ja auch wieder Apps, die Zeit mittracken und so. Es gibt viele Lösungen. Wie gesagt, also wenn ich die Leute fragen würde trotzdem, ne, was ist ihnen wichtiger, nur eine Sache, dann ist es, glaube ich, trotzdem nicht diese Zeiterfassung. Dann beißt man in den sauren Apfel und sagt, nee, das mache ich dann lieber doch manuell, wenn ich dafür dann lieber mit digitalen Tools arbeiten darf und dann noch besser meine Arbeit erledigen kann, dann hat das auf jeden Fall Prio, würde ich sagen, am Ende des Tages. Wir sind ja irgendwie alle, hoffe ich zumindest, wenn wir die Freiräume kriegen, sinngetrieben. Und der Sinn ist ja natürlich nicht die Zeiterfassung, das ist ja nur ein notwendiges Übel oder eine notwendige Sache, damit der Rest halt wieder funktioniert, muss halt sein.
Genau.
Okay. Aber was ist für den Mitarbeiter am besten? Ich hatte so eine ganz andere Sache in den Kopf gekommen. Es gibt inzwischen zumindest den Trend, offenbar habe ich gelesen, oder vielleicht auch schon erste Tools, weiß ich allerdings nicht so genau, die den Einstellungsprozess automatisieren. Ich glaube, ja. Amazon oder sowas Amazon war das, die damit angefangen. Dann gibt es wahrscheinlich da auch schon Tools im Unternehmen. Und dann ist die Frage, okay, wenn es wirklich zu einer neutralen, fairen Bewertung kommt, das wäre vielleicht auch wieder im Sinne dann zumindest der Bewerber und vielleicht auch der Mitarbeiter. Andersrum kann man sich die Frage stellen, ist ein Tool wirklich in der Lage, differenziert auf Individuen einzugehen oder nicht? Und wahrscheinlich würde ich mal sagen, schwierig.
Also ich weiß nicht, ob das Amazon war. Ich habe nur gelesen und auch das in einem Interview gesehen, dass sie ein Telefoninterview machen. Das ist die erste Hürde. Also du bewirbst dich bei dem Unternehmen, dann kommt ein Telefonautomat, der ruft dich an, stellt dir ein paar Fragen und anhand der Art und Weise, wie du auf diese Fragen antwortest, erstellt dir eine Metrik und sagt, passt auf den Job, passt nicht. Das ist die erste Hürde. Wenn du da nicht drüber kommst, bist schon raus. Also du redest quasi mit einer Maschine und nur durch das Reden erstellen die ein Persönlichkeitsprofil anhand der Antworten, wobei wir selber wissen, wie gut Spracherkennung ist, gerade aus der normalen Sprache heraus, sehr fragwürdig, finde ich immer, wird halt sowas automatisiert und ich weiß ehrlich gesagt nicht, weil wir jetzt ja den Punkt hatten, was für einen Mitarbeiter automatisiert oder digitalisiert wird, ob das wirklich ein Punkt ist, wo du einen Personaler mit überzeugen kannst, zu sagen, ja, pass auf, hier stelle ich dir einen Automaten hin. Da kannst du die 20 Calls die Woche sparen und musst nur noch mit dem einen telefonieren, der am Ende aus dem Filter rausgefallen ist. Weiß ich nicht.
Ja, bin ich auch skeptisch, wie man hört, weil ich Menschen sehr, sehr individuell wahrnehme und versuche auch sehr individuell die Bedürfnisse des Menschen zu sehen, seine Stärken einzuschätzen. Und ich bin mir nicht sicher, ob so ein Tool dann eben auch auf die Persönlichkeit so eingehen kann. Ich meine, es gibt ja Leute, auch die Prüfungsangst haben zum Beispiel und trotzdem, wenn sie nachher in der Firma wären, wahrscheinlich sehr, sehr konzentriert und sehr gut arbeiten würden, aber in dem Moment kriegen sie es nicht hin. Dann so würde man mit so einem Tool so eine Leute per se, vielleicht sogar bestimmte Persönlichkeitstypen per se rausfiltern. Also die Gefahr besteht zumindest aus meiner Sicht. Gut. Naja, gut. Der Vorteil ist wieder, der Nasenfaktor ist weg. Und das hast du ja gerade auch so in den Debatten zur Gleichheit häufig, dass du sagst, naja, jemand schickt ein Bild mit und schon aufgrund des Bildes sortiert jemand aus oder lässt es im Stapel. Das ist ja heute nicht überprüfbar. Ja, ich meine, irgendein Abteilungsleiter in irgendeinem Unternehmen kriegt einen Stapel an Bewerbungen, sehr viele. Da muss er auch gucken, dass er sich möglichst schnell einen Überblick verschafft. Wer passt denn überhaupt? Und es ist ein Mensch und vermutlich ist es mit einem und vielleicht sogar unterbewusst ein Kriterium. Ich hatte mal gehört, dass man in den USA das in der Regel nicht mehr macht. Also Bilder zulassen, Bewerberbilder, um das zu vermeiden. Und wenn man jetzt sagen würde, nee, das ist ein Tool, da spielt das Aussehen, die Kleidung und so weiter überhaupt keine Rolle, sondern eben geht nur auf die Kriterien, die eigentlich relevant sind für den Job, dann könnte man damit zumindest vielleicht in dieser Vorauswahl eine höhere Gleichheit, Gleichbehandlung hinbekommen, möglicherweise.
Ich finde das tatsächlich ein sehr spannendes Thema. Ich hatte aber gestern einen sinnerweiternden Statement dazu. Da hieß es halt einfach, lieber packe ich am Anfang alle Details zu meiner Person aus und weiß dann, die wollen mich oder die wollen mich nicht, als dass ich quasi erst mich anonym bewerbe. Und dann am zweiten Arbeitstag merke ich, der Chef kann mich überhaupt nicht leiden, weil der mag nicht, dass ich ein Mann oder eine Frau bin. Und dann wird das weder zum Spaß noch wenn du es dreimal gemacht hast, dann hast du dreimal irgendwo angefangen, musst du beim vierten schon ziemlich genau erklären, warum du jetzt dreimal irgendwo angefangen hast und dann jetzt schon wieder was Neues suchst. Mhm. Also ich weiß halt nicht, ob das wirklich ein echter Benefit ist, weil, also wenn sich bei mir jemand bewerben würde und ich weiß halt nicht, wer es ist, dann hat er von mir aus den Job aufgrund seiner Qualifikation, dann kommt er und es ist halt jemand, der überhaupt gar nicht passt, dann hilft ihm das auch nicht.
Gut, da hast du natürlich in Deutschland das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, ne? Und die Frage ist, welche Kriterien darf man als Arbeitgeber anlegen, um möglichst Fairness walten zu lassen?
Ja, Teamkompatibilität ist halt immer noch ein Kriterium und ich ja, mag, ich unterscheide ja nicht, da ist eine Assistentenstelle und jetzt ist in Deutschland häufigerweise Assistenten mit Assistentin belegt. Und dann bewirbt sich ein Mann, dann denke ich mir, der wird das genauso gut hinkommen. Ich habe neulich zum Beispiel tatsächlich das erste Mal erlebt, dass eine Vorzimmerdame ein Herr war, wo ich mir gesagt habe, ja klar, es ist halt einfach, der passt dahin und passt, muss ja nicht geschlechtsthematisch sein. Aber ich glaube, die grundsätzliche Chemie muss am Ende trotzdem passen. Auch wenn die Qualifikation ist wichtig, aber die grundsätzliche Chemie im Team, damit arbeitest du halt jeden Tag.
Ich denke, wie du es auch sagst, also wenn ich irgendwo anfangen würde oder mich irgendwo bewerben würde und so, natürlich ist es, denke ich, für die Bewerber auch ein wichtiges Kriterium. Denn Nasenfaktor, passe ich zu denen, würde ich mich hier wohlfühlen und so weiter. Ein bisschen, ich hänge jetzt gerade bei dem Gedanken, dass wir natürlich auch wieder in einer Luxussituation sind, was so Jobs angeht für unsere Qualifikation. Wenn ich jetzt bei irgendeinem Discounter an der Kasse arbeite, ist ja auch, wie wir gelernt haben und natürlich wissen, gerade in so Zeiten wie Corona ein sehr, sehr wertvoller und wichtiger Job ist, dann ist die Konkurrenz vermutlich wesentlich größer. Und dann ist die Frage, wenn der Arbeitgeber ganz viel Auswahl hat und dann nur nach Nasenfaktor und vor allem schon so einer frühen Phase, vielleicht nach Bildern oder irgendwas aussortiert, also dann würde ich schon sagen, ob das dann noch fair ist. Und dann könnte ein Tool vielleicht was machen, was dann einen zusätzlichen Nutzen bringt für die Bewerber in dem Fall und Chancengleichheit.
Vielleicht auf die repetitiven Jobs hast du halt mit so einer Metrik bestimmt einen neutraleren Blick auf die Person.
Genau.
Sobald du in dem Bereich bist, wo, ich sag mal, Beratung oder Interaktion, Kommunikation eine Rolle spielt, bist du beim Chemiefaktor, Nasenfaktor, kommst du gar nicht drum hin.
Ja. Die Frage von dir war, glaube ich, sowas, was ist für den Mitarbeiter am besten? Jetzt sind wir ein bisschen zu den Bewerbern
abgeschweift.
Die Mitarbeiter wünschen sich natürlich, wie jeder Mensch und ich selber für mich auch, Fairness. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, man hätte ein Entlohnungssystem, was fair misst, zum Beispiel was Leistung angeht, dann könnte das vielleicht auch was sein, wo die Leute sagen würden, das möchte ich lieber digitalisieren, damit ich nicht davon abhängig bin, ob mein Chef mich gerade mag oder nicht, sondern sozusagen meine Leistung, die Bewertung meiner Leistung, wenn das vergütungsabhängig gestaltet ist, die möchte ich möglichst fair haben, zum Beispiel. Das könnte also so eine Digitalisierung, so ein Mehrwert sein für die Digitalisierung, für die Mitte, wo die Mitarbeiter sagen, ja,
das finde ich gut. Ich notiere mir das mal als ein Podcast-Thema, weil wir jetzt ein bisschen abgleiten. Okay. Weil eigentlich ging es ja darum, was wir digitalisieren aus der Perspektive eines Mitarbeiters. Also es ging ja mehr um das Digitalisieren als um die Idee, wie man Mitarbeiter behandelt. Da haben wir noch nicht. Also können wir die Episode 7 dafür benutzen. Ich werfe mal noch einen Punkt ein, ein Bewertungskriterium oder Auswahlkriterium, das ist nämlich der Erkenntnisgewinn. Also da spiele ich ganz klar auf das Thema Big Data an. Natürlich kann ich interne Prozesse, ich kann den Kundennutzen groß bauen, aber vielleicht muss ich als erstes oder als wichtigstes schauen, wie kriege ich raus, was die Kunden wirklich möchten. Also wenn ich an Amazon denke, ich weiß nicht, die haben mit Sicherheit ihre Prozesse als erstes digitalisiert, haben dann ihre ganze Logistik automatisiert, aber sie haben auch sehr, sehr früh, glaube ich, digitalisiert den Rückkanal, nämlich was nutzen die Kunden, wie nutzen sie die Kunden. Das heißt, als Teil des Produktes dieser Plattform Buchverkauf haben sie sehr, sehr früh die Digitalisierung dafür genommen, um Kunden zu analysieren, um eine Erkenntnis über deren Verhalten zu gewinnen, um letztendlich das Produkt besser zu machen. Die Frage ist, also an der Stelle ist dieser Erkenntnisgewinn nicht vielleicht doch das Wichtige, wenn ich nur eins digitalisieren dürfte. Bei Unifox geht es nicht, ohne Produkt kann ich auch keinen Erkenntnisgewinn machen, aber wenn ich jetzt an die Metro denke und da habe ich ein paar Sachen digitalisiert, dann wäre vielleicht das Wichtigste, was sie machen, den Erkenntnisgewinn, wie verhalten sich die Kunden im Geschäft, welche Produkte kaufen sie, wann kaufen sie, wie erreiche ich sie vorher, also dieses komplette Big Data und BI vorher aufzubauen, um Erkenntnisgewinn zu machen. Wäre das was, glaubst du?
Wenn ich damit, ich überlege gerade weiter von dem, was du gesagt hast, wenn ich also so eine Auswertung mache oder wenn ich, sag mal, dass das Einzige ist, was ich tue, nämlich, dass ich immer wieder analysiere, mal grob gesprochen, macht das, was ich tue, eigentlich Sinn? Wo ist Optimierungsbedarf? Wo lasse ich den Kunden im Stich? Wo geht er woanders hin und so weiter? Dann könnte ich mir vielleicht über so ein Tool die entscheidenden Wettbewerbsvorteile sichern, wenn ich den Erkenntnisgewinn nutze. Und dann wäre das natürlich eine ganz tolle Sache, ja. Da bin ich bei dir.
Dann, glaube ich, habe ich jetzt unseren Weg, wie wir da hinkommen, wie man priorisiert, was man als erstes, ich sage jetzt mal erstes, wir haben ja gesagt, wenn man nur eine Sache digitalisieren sollte, dürfte, welche wäre das und warum? Ich glaube, es geht ja auch darum, was du als erstes machst, weil der Unternehmer macht ja immer weiter. Ich glaube, es ist die Metrik, zum einen, wie dein Unternehmen aussieht, welche Produkte es anbietet, aber der wichtigste Teil ist eigentlich, wo stehst du im Moment und was hilft dir als nächstes weiter im Wettbewerb die Nase vorne zu behalten? Also bei Unifox, klar, das erste und einzige, was wir digitalisieren, ist das Produkt. Alles andere kann warten. Das ist so ein klassischer Lean-Vorgang. Wenn du ein großer Einzelhändler bist und sagst, ja, ich habe zwar mein irgendwie schon elektronisches Kassensystem, aber ich verstehe immer noch nicht, warum die Kunden bei mir donnerstags kaufen und warum die nur Knallkörper kaufen oder keine Ahnung, dann wäre es bei denen vielleicht erst der Erkenntnisgewinn. Dann können sie daraus ein digitales Produkt bauen, eine Dienstleistung und als letztes vielleicht auch die Prozessautomatisierung fahren. Andere Unternehmen, die vielleicht schon viel haben oder die ausschließlich, ich sag mal so, der Handwerker, der kann ja nicht viel automatisieren und digitalisieren, der schraubt Rohre zusammen, die lassen sich digital nur schlecht abbilden. Für den ist wahrscheinlich die Prozessoptimierung gleich als erstes wichtig, weil er damit sowohl den Kundennutzen erhöht, als auch für sich intern die Prozesse straffen kann.
Das stimmt, das könnte man so für den Dienstleister mal festhalten. Wenn der Dienstleister, genau, die eine Sache wäre, also was ihm sowohl Arbeit abnimmt, was allerdings auch in der Kundenschnittstelle ihm unterstützt beziehungsweise den Kunden glücklicher macht, dann ist das das Thema. Und das ist wahrscheinlich am meisten, wie du sagst, Prozessoptimierungen oder Automatisierung von irgendwelchen manuellen Schritten, die er bisher so machen musste. Und beim Produkthersteller finde ich dieses Thema des Erkenntnisgewinns sehr smart und cool. Also da ist ja die Aufgabe im Prinzip, das Produkt immer aktuell zu halten, vorne zu halten. Zumindest wenn ich eine Innovationsführerschaft anstrebe und dann, ohne das zu machen mit Digitalisierung und einer Sache, die dann vermutlich einfach Richtung Big Data oder Auswertung der ganzen Erkenntnisse geht. Ja, das wäre dann, glaube ich, fast schon grob fahrlässig heute. Jetzt kam mir natürlich der Gedanke, was ist, wenn ich Preisführerschaft anstrebe, dann ist es tatsächlich eher auch wieder die Automatisierung, die Prozesse und so weiter.
Ja. Genau. Also das ist, glaube ich, das, was willst du auf dem Markt erreichen, ist, glaube ich, das führende Kriterium, um herauszufinden, was du als erstes digitalisieren musst.
Ja, sehe ich.
Genau. Wie du schon sagst, Preisführerschaft habe ich nicht so im Kopf gehabt, aber Preisführerschaft, klar, musst du ganz anders agieren, als wenn du sagst, ich will Technologieführerschaft sein. Dann fängst du ganz anders an zu digitalisieren.
Ja, das ist sehr schön. Also das finde ich auch, oder denke, das könnte ein schönes Fazit werden, dass das am Kundennutzen und an dem Dienst und dem Service, den ich dem Kunden de facto bieten möchte, dass ich daran ausrichte, was die eine Sache ist.
Da möchte ich dem gar nichts hinzufügen, damit das so stehen bleiben kann. Ich bedanke mich für das Gespräch wieder und freue mich auf die nächste Episode.
Vielen Dank, Markus.
Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben und alle Informationen zur Episode finden Sie in den Shownotes. Gerne können Sie einen Kommentar oder Like dalassen, das hilft uns sehr, und den Podcast natürlich auch abonnieren. Bei Fragen zum Inhalt oder wenn Sie selbst mit dabei sein möchten, dann melden Sie sich einfach bei uns. Bis zum nächsten Mal, Christoph und Markus.